Der Kontrollraum der Helios war in kühles Licht getaucht. Die Anzeigen flackerten, während die Sensoren die unermüdliche Stille des Alls durchforsteten. Der Funker Rick Delaney nahm einen Schluck kalten Kaffees, als sich plötzlich ein Signal durch das Rauschen kämpfte. Es war verzerrt, schwach, aber dennoch unmissverständlich. Drei Worte, die sich durch Mark und Bein bohrten. »Hilfe! Helft uns!« Delaney runzelte die Stirn. Notrufe waren im tiefen Raum selten. Zumindest echte. Meistens handelte es sich um alte Signale, Reflexionen von lang vergangenen Katastrophen, Überreste einstiger Verzweiflung, die durch das Nichts geisterten. Aber dieses hier fühlte sich anders an. Es war kein dumpfes Echo. Es war klar, fordernd, fast flehend. »Captain, Sie sollten sich das anhören!« rief er über die Schulter. Am anderen Ende des Raumes beugte sich Captain Saul Mercer über das holographische Display. Seine kantigen Züge blieben ausdruckslos, doch die feine Anspannung in seiner Haltung verriet, dass er das Signal ernst nahm. »Ursprung?« fragte er knapp. Delaney übertrug die Daten auf die Hauptanzeige. »Das Signal kommt von einem treibenden Schiff. Laut unseren Datenbankeinträgen handelt es sich um die Erebus, ein Forschungsschiff der alten Vega-Klasse, offiziell seit 12 Jahren vermisst.« Mercer wechselte einen Blick mit seiner ersten Offizierin Nadia Coyle. Ihre grünen Augen verengten sich, als sie die Daten betrachtete. 12 Jahre sind eine lange Zeit. Es gibt keine Lebenszeichen?« Delaney schüttelte den Kopf. »Keinerlei biologischen Signaturen. Das Schiff ist komplett still.« »Und doch sendet es einen Notruf«, murmelte Mercer. Er rieb sich das Kinn. »Sensorische Störungen? Unwahrscheinlich«, erwiderte Delaney. »Die Übertragung ist klar. Irgendetwas muss dort noch aktiv sein.« Coyle verschränkte die Arme. »Ich rate davon ab, dort anzudocken. Wir wissen nicht, was passiert ist. Piraten könnten es als Falle benutzen. Oder schlimmer. Eine Infektion könnte an Bord sein. Wenn es Überlebende gibt und wir einfach weiterfliegen, sind wir für ihr Schicksal verantwortlich«, sagte Mercer ruhig. Die Stille im Raum war schwer. Jeder wusste, dass es ein Risiko war, sich mit einem Geisterschiff einzulassen. Geschichten kursierten über Crewmitglieder, die auf verlassene Wracks gestoßen waren und nie zurückkehrten. »Ich will eine biochemische Aufklärung«, entschied Mercer. »Schickt eine der Happer-Drohnen rüber. Wenn wir irgendeinen Hinweis darauf finden, dass es sicher ist, gehen wir an Bord.« Delaney bestätigte den Befehl und wenige Minuten später schwebte eine kleine, kugelförmige Drohne durch das Weltall zur Erebus. Ihr Lichtkegel schnitt durch die Dunkelheit, als sie sich dem stillen Koloss näherte. Die Außenhülle war unbeschädigt, doch Schichten aus kosmischem Staub hatten sich über das Metall gelegt, als hätte die Zeit selbst versucht, das Schiff zu verschlingen. Die Luken waren geschlossen, die Navigationslichter erloschen. Es gab keine Anzeichen eines Notfallmechanismus, keine Bewegung, nichts. Die Drohne driftete langsam zur Schleuse des Schiffes. Sie verschwand im Inneren wie im Maul eines riesigen, metallischen Wals. Coyle sog hörbar die Luft ein. »Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.« Mercer nickte langsam. »Ich auch nicht. Aber wir können nicht weiterziehen, ohne sicherzugehen, dass niemand dort festsitzt.« Die Analyse war beendet und die Drohne gab grünes Licht. Er wandte sich an Delaney. »Rufe das Außenteam zusammen. Wir betreten das Schiff.« Niemand sprach. Die Crew bereitete sich auf die bevorstehende Mission vor, während die Erebus lautlos im Schatten der Sterne trieb, wartend. Captain Saul Mercer stand regungslos in der Luftschleuse der Helios, während das Außenteam sich formierte. Neben ihm überprüfte erste Offizierin Nadia Coyle die Systeme ihres Raumanzugs. Techniker Jonas Raines prüfte noch einmal seine Scanner, während die restlichen drei Crewmitglieder, Sicherheitschef Owen Harris, Sanitäterin Elise Takahashi und der Wissenschaftsoffizier Lionel Graves in ihre Anzüge schlüpften. Die äußere Schleuse der Erebus glitt mit einem leisen Zischen auf. Dahinter lag nichts als Dunkelheit. ein leerer Gang, in dem das Notlicht in unregelmäßigen Abständen flackerte, als kämpfe es darum, nicht endgültig zu verlöschen. Kein Geräusch, kein Hauch von Bewegung, nur ein uraltes Schiff, das seit 12 Jahren als Grab durch das All trieb. Kommunikation aufrechterhalten, sagte Mercer ruhig. Jeder bleibt in Sichtweite, keine Alleingänge. Wir sind hier, um Informationen zu sammeln und nach Überlebenden zu suchen. Wenn wir nichts finden, drehen wir um. Wird vermutlich eine lange Suche, murmelte Harris und warf einen Blick auf die stillen Korridore, die sich vor ihnen erstreckten. Coyle aktivierte das interne Licht ihres Helms, das sich mit den übrigen Lampen des Teams zu einem flackernden Lichtkegel formte. Dann setzten sie sich in Bewegung. Kaum hatten sie die Luftschleuse passiert, schloss sich die Tür hinter ihnen mit einem dumpfen Klicken. Plötzlich war die Helios weit weg. Die Außenwelt existierte nicht mehr. Nur noch die klaustrophobische Enge dieses stummen Kolosses. Das Außenteam bewegte sich langsam voran. Der Boden unter ihren Stiefeln fühlte sich seltsam an. Metallisch wie immer, aber irgendwie tui. Kein Vibrieren, keine spürbare Energie. Die wenigen verbliebenen Kontrolllichter warfen matte Schatten an die Wände, als wollten sie ihnen zuflüstern, dass sie hier nicht sein sollten. Temperatur liegt weit unter normal, meldete Graves, während er die Daten auf seinem Display überprüfte. Aber es gibt noch Restenergie in den Notfallsystemen. Und die Lebenserhaltung? Fragte Takahashi. Minimal aktiv. Theoretisch könnte man hier ohne Anzug atmen, aber ich rate davon ab. Die Luft wurde über ein Jahrzehnt nicht erneuert, riecht wahrscheinlich wie alte Sportsocken. Mercer nickte und führte das Team weiter. Sie bewegten sich durch eine verlassene Messehalle, in der umgekippte Tabletts und liegen gebliebene Essensreste auf den letzten Moment der Besatzung hindeuteten. Es sah so aus, als hätten sie das Schiff nicht geplant verlassen, als wären sie mitten in ihrem Alltag von etwas unterbrochen worden. »Keine Leichen«, stellte Harris fest. Seine Stimme klang merkwürdig dumpf im Helmfunk. »Keine Anzeichen eines Kampfes«, fügte Coyle hinzu. »Kein Blut, keine Schäden, an der Hülle, nichts. Als wären sie einfach verschwunden«, murmelte Raines. Niemand antwortete darauf. Sie erreichten die Hauptschotts zur Brücke. Raines tippte eine Notfallsequenz ein und mit einem gequälten Zischen öffnete sich die Tür langsam. Das Licht ihrer Helmlampen tanzte über die Kommandozentrale. Konsolen standen reglos da, manche noch mit aktivierten Displays, auf denen eingefrorene Daten blinkten. Auf den Sitzen lagen persönliche Gegenstände, eine Kaffeetasse, ein Buch, eine Brille. Coyle trat vorsichtig näher und legte eine Hand auf eines der Terminals. Der Bildschirm sprang flackernd an. Eine letzte gespeicherte Nachricht erschien. Hilfe! Helft uns! Immer und immer wieder. Hunderte Male eingetippt, als sei das die einzige Hoffnung gewesen, die jemand noch hatte. Mein Gott, flüsterte Takahashi. Mercer trat neben sie, starrte auf die Worte. Dann hob er langsam den Kopf. Sein Blick wanderte über die dunkle Brücke. »Jemand hat das hier geschrieben«, sagte er leise. »Aber wo sind Sie hin?« Niemand hatte eine Antwort. Die absolute Stille des Schiffes war ihre einzige Antwort. Die Gänge der Erebus waren still. Eine erdrückende, absolute Stille, die sich in die Köpfe des Außenteams fraß, als sie sich vorsichtig durch das verlassene Schiff bewegten. Captain Saul Mercer führte Lionel Graves und Elise Takahashi tiefer in den Bereich der Crewquartiere. Die Luft war abgestanden, roch metallisch und alt, als wäre sie über die Jahre nur noch eine Hülle dessen, was einmal Leben unterstützt hatte. »Es gibt keine Anzeichen von Gewalt«, stellte Graves leise fest. Keine zerstörten Konsolen, keine Blutflecken, als hätte sich das Schiff einfach geleert. »Bis auf die Nachricht auf der Brücke«, murmelte Takahashi. Mercer schwieg. Die Worte auf dem Terminal waren in seinen Gedanken eingebrannt. »Hilfe! Helft uns!« Dann hielten sie abrupt an. Das Crewquartier lag vor ihnen. Eine Schleusentür, die sich halb geöffnet hatte und nun verklemmt war. Dahinter lag etwas, das sich von den anderen Bereichen des Schiffs unterschied. Barrieren, Kisten, Metallstangen, sogar umgestürzte Betten waren hastig aufeinander gestapelt worden, als hätte jemand versucht, die Tür zu blockieren. »Das sieht nicht nach einer geordneten Evakuierung aus«, sagte Graves tonlos. »Jemand hat sich hier verschanzt«, flüsterte Takahashi. Mercer trat näher, zog vorsichtig eine der losen Metallplatten zur Seite. Sie kratzte über den Boden, der Laut hallte unnatürlich laut durch die toten Gänge. Schließlich zwängte sich das Team hindurch. Der Raum dahinter war ein Chaos aus umgestürzten Möbeln, halbgegessenen Mahlzeiten, offenen Notizbüchern und herumliegenden Habseligkeiten. An einer der Wände standen halbvolle Wasserflaschen in einer ordentlichen Reihe, als hätte jemand Rationen vorbereitet. Und dann war da der Gestank. Gott, was ist das? Takahashi hielt sich unwillkürlich den Arm vor den Helm, obwohl das Filtrationssystem des Anzugs ihn vor Gerüchen schützen sollte. Verrottetes Plastik, murmelte Graves. Vielleicht auch verfallenes organisches Material, das über Jahre abgestanden ist. Mercer ging weiter. Sein Blick glitt über die Notizen, die auf den Tischen verteilt lagen. Er hob eine auf. Die Handschrift war ordentlich, fast diszipliniert. »Wir haben etwas gefunden. Sie haben gesagt, wir sollen es reinholen, dass es sicher ist.« Er griff nach einer zweiten Notiz. Die anderen hören sie nicht. Aber ich höre sie. Sie flüstern. Ich kann es kaum verstehen. Dann eine dritte, die hastiger geschrieben war. »Wir sind verloren!« Er schluckte. »Was zum Teufel?« Takahashi hielt einen weiteren Zettel hoch. Die Schrift war unleserlich, gekrakelt wie von einer zitternden Hand. Manche Wörter waren mehrfach durchgestrichen, andere wiederholt bis zur Unkenntlichkeit. »Es ist hier! Es ist hier! Es ist hier!« Ein Kratzen von Takahashis Seite ließ Mercer herumfahren, doch es war nur Graves, der eine umgestürzte Kommode beiseite schob. Dahinter mehr Notizen, diesmal an die Wand gekritzelt, als hätte der Schreiber keinen anderen Ort mehr gehabt. »Wenn du das liest, dann geh. Siehst du sie? Siehst du sie wirklich?« Dann, ganz unten, in großen, tief eingeritzten Buchstaben, »Du bist nicht allein.« Plötzlich war die Stille des Schiffs noch erdrückender. Takahashi trat zurück, ihre Atmung flach. »Sie waren hier«, sagte sie leise, »und sie wussten, dass sie sterben würden.« Mercer drehte sich um. Sein Blick wanderte durch den Raum. Kein Blut, keine Leichen, nur Notizen und die erdrückende Ahnung, dass etwas auf diesem Schiff war, das man nicht sehen konnte. Die Brücke der Erebus lag weiterhin in gespenstischer Dunkelheit, als das Außenteam zurückkehrte. Ihre Helmlampen warfen lange Schatten über die verwaisten Konsolen, über die Sitze, die einst von einer Crew besetzt waren, deren Schicksal nun ein grausames Rätsel war. Mercer lehnte sich über das Hauptterminal. Die alten Notizen aus den Crewquartieren brannten sich in seinen Gedanken ein. Wer auch immer sie geschrieben hatte, war in purer Panik gewesen. Doch warum? »Reines«, sagte er schließlich. »Kannst du versuchen, die alten Systemprotokolle wiederherzustellen?« Techniker Reines kniete sich bereits neben ein offenes Wartungsfeld. Seine Finger flogen über eine tragbare Konsole. »Ich versuche es. Die Systeme laufen nur noch auf Notstrom und vieles ist über die Jahre einfach verfallen. Aber wenn wir Glück haben, kriegen wir zumindest etwas.« »Fang mit den Logbüchern an«, sagte Mercer. »Vielleicht hat der Captain der Erebus eine Erklärung hinterlassen.« Reines nickte und aktivierte eine Reihe von Befehlen. Sekunden später begann ein alter Speicherblock sich aufzubauen, doch die Dateien waren fragmentiert. »Vieles ist beschädigt«, murmelte er. »Aber ich habe eine Tonspur.« Ein Kribbeln breitete sich in Mercers Nacken aus. »Spiel sie ab!« Reins drückte eine Taste. Zunächst war da nur Rauschen. Ein dumpfes Knacken, als würde das System mit den Daten kämpfen. Dann eine Stimme, verzerrt, flüsternd, hektisch. Sie haben gesagt, wir sollen es reinlassen. Wir haben ihnen geglaubt. Wir haben ihnen geglaubt. Ein Schrei. Laut. Panisch. Weitere Stimmen. Durcheinander. Männer und Frauen, die einander überlagerten. Keine klare Struktur. Nur wildes Chaos. Siehst du sie? Siehst du sie wirklich? Renn! Renn! Verdammt nochmal! Ein lautes Poltern, als ob etwas umgestürzt wäre. Jemand keuchte, hechelte ins Mikrofon, dann ein Bruchstück, geflüstert, verzweifelt. Sie sind überall, überall! Dann ein markerschütternder Schrei. Das Signal brach ab. Niemand sprach. Die Brücke war still, doch die Schreie schienen noch in der Luft zu liegen, als hätten sie sich im alten Metall der Erebus eingebrannt. Takahashi schluckte schwer. Das klang, als hätten sie gegen etwas gekämpft. Oder als hätten sie versucht, vor etwas zu fliehen, murmelte Graves. Coyle rieb sich über die Arme, als würde sie die Kälte abschütteln wollen. Das erklärt aber noch immer nicht, wohin sie verschwunden sind. Mercer rieb sich nachdenklich das Kinn. Rains, kannst du die Bildaufnahmen wiederherstellen? Der Techniker seufzte und klopfte auf das alte Terminal, das unter seinen Händen surrte. Ich kann es versuchen, aber das wird nicht einfach. Die Datenbank ist stark beschädigt. Falls ich etwas bekomme, dann in Fragmenten. Dann fang an, sagte Mercer. Ich will wissen, was diese Leute gesehen haben, bevor sie verschwanden. Raines nickte und machte sich an die Arbeit. Die anderen schwiegen, während das alte Schiff um sie herum weiter in erdrückender Stille verharrte. Doch jetzt wussten sie, dass es eine Zeit gab, in der diese Stille von Angst, Wahnsinn und Tod überlagert wurde. Und was auch immer die Crew der Erebus gesehen hatte, es hatte ihnen keine Chance gelassen. Das leise Summen der beschädigten Konsole war das einzige Geräusch auf der Brücke der Erebus, während Rains versuchte, die Bildaufzeichnungen zu rekonstruieren. Die Finger des Technikers flogen über das Interface, während unzählige Datenfragmente über den Bildschirm rasten. Die anderen standen in gedämpfter Stille um ihn herum, ihre Gesichter in das flackernde Licht der Anzeige getaucht. »Wie lange dauert das noch?« fragte Harris leise. Rains schnaubte. »Wenn du mir ein voll funktionstüchtiges System gibst, vielleicht 5 Minuten, aber dieses Ding hier ist ein Schrotthaufen. Die Speicherzellen sind beschädigt, die Datenfragmente sind wild verteilt. Ich muss sie erst einmal zusammensetzen, bevor ich überhaupt sehen kann, was wir hier haben.« Coyle verschränkte die Arme. »Und was, wenn nichts mehr da ist?« Rains warf ihr einen mürrischen Blick zu. »Dann verschwenden wir unsere Zeit.« »Bleib dran«, sagte Mercer ruhig. »Irgendetwas muss es geben.« Rains tippte weiters, während sich auf dem Bildschirm langsam verzerrte Bilder aufbauten. Noch waren es nur Schatten, verpixelte Schemen, die sich in unklaren Mustern überlagerten. Dann flackerte eine Szene kurz auf, nur für eine Sekunde. »Da war was«, sagte Takahashi scharf. Rains drückte einige Tasten und fror das Bild ein. Das Standbild zeigte eine Aufnahme der Brücke, fast genauso, wie sie jetzt aussah, nur mit einem entscheidenden Unterschied. Menschen. Die frühere Crew der Erebus war zu sehen, manche an den Konsolen, andere aufgeregt miteinander sprechend. Doch ihre Körperhaltungen waren angespannt. Einer der Offiziere stand mit weit aufgerissenen Augen da, als würde er einer unausweichlichen Katastrophe entgegensehen. »Zoom rein«, sagte Mercer. Rains arbeitete an der Bildschärfe, so gut es das System zuließ. Ein weiteres Fragment erschien, diesmal von einem anderen Winkel. Der Mann mit den aufgerissenen Augen war nun deutlicher zu sehen. Sein Mund war geöffnet, als schrie er, doch es gab keinen Ton dazu. »Ich bekomme keine Tonspur dazu«, murmelte Raines. »Aber das hier ist nur ein einzelner Schnappschuss. Ich versuche, eine zusammenhängende Sequenz zu finden.« Die Aufnahme ruckelte. Dann setzten sich Bilder zusammen. Die Crew auf der Brücke bewegte sich hektisch. Eine Frau am Kommunikationspanel drehte sich panisch um, während ein anderer Offizier versuchte, etwas auf der Konsole einzugeben. Und dann? Die Lichter auf der Brücke flackerten. Die gesamte Szene wurde von einem dunklen Schatten erfasst, als hätte plötzlich etwas das Schiff umschlungen. Das Bild verzerrte. Dann tauchte ein einzelnes Frame auf, gestochen scharf. Eine Person oder das, was einmal eine Person gewesen sein könnte, war mitten im Raum zu sehen. Die Haltung war falsch. Der Kopf zu weit nach hinten gebogen, die Gliedmaßen in unnatürlicher Position. Die Augen schwarz, leer, weit offen. Dann verschwand das Bild wieder. Was zur Hölle, murmelte Harris. War das ein Crewmitglied? Fragte Takahashi mit belegter Stimme. Rains versuchte, das Bild zurückzuholen, doch es war verschwunden. Das war alles, was ich davon retten konnte. Coyle trat einen Schritt zurück, ihre Finger zu Fäusten geballt. Was ist hier passiert? Mercer starrte auf den Bildschirm. Die Szene brannte sich in sein Gedächtnis ein. Wir brauchen mehr Aufzeichnungen, sagte er schließlich. Wir sind noch nicht fertig. Doch niemand konnte das unbehagliche Gefühl abschütteln, dass sie vielleicht gar nicht wissen wollten, was als nächstes kam. Das Außenteam hatte gesehen, was auf den rekonstruierten Aufnahmen zu erkennen war. Eine Crew in Panik. Ein unnatürlich verzerrter Körper inmitten des Chaos. Doch was genau sie da vor sich hatten, war noch immer ein Rätsel. Reines saß weiterhin vor der beschädigten Konsole. Seine Finger ruhten auf der Tastatur, während er den Code anstarrte, als könnte er mit bloßem Willen mehr aus den defekten Speicherzellen holen. Das kann doch nicht alles sein, murmelte er, mehr zu sich selbst als zu den anderen. Da muss mehr sein, wenn ich mehr Zeit bekomme. Die Aufnahme war bruchstückhaft, sagte Mercer. Es muss noch weitere Fragmente geben. Rains seufzte und Altad ließ seine Hände wieder übers die Tasten fliegen. Ich bin dran, aber die Speicher sind schwer beschädigt. Die meisten Dateien sind entweder unbrauchbar oder nur teilweise lesbar. Ich muss sie manuell zusammensetzen. Mach es, sagte Mercer. Wir brauchen Antworten. Während Rains weiterarbeitete, traten Takahashi und Graves an eines der anderen Terminals. Vielleicht sind noch persönliche Logbücher vorhanden, sagte Takahashi und begann, die Datenbanken zu durchsuchen. Einige Minuten verstrichen in angespannter Stille. Dann ein leises Signal. Ich habe etwas, sagte Graves. Alle wandten sich ihm zu. Was ist es? Fragte Mercer. Graves aktivierte die Datei. Ein altes Logbuch, abgerufen vom persönlichen Terminal eines Crewmitglieds. Die Zeitmarkierung deutete darauf hin, dass es eines der letzten Einträge war, die jemals auf diesem Schiff gemacht wurden. Die Stimme, die aus den Lautsprechern drang, war brüchig, heiser, als hätte der Mann, der sie aufgezeichnet hatte, lange nicht mehr geschlafen. Logbuch. Letzter Eintrag. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Die anderen sind fort. Oder schlimmer. Ich kann nicht mehr sagen, wer noch bei mir ist und wer nicht. Manchmal sehe ich ihre Gesichter und denke, ich denke, sie sind noch da. Aber dann blinken sie einfach weg. Als wären sie nie hier gewesen. Die Stimme zitterte, ein unsicheres Lachen folgte. Es war ein Fehler, ein verdammter Fehler. Wir haben ihnen geglaubt, dachten, es wäre nur ein Stück Stein. Aber sie sprachen, oder zumindest klang es so. Aber es waren keine Worte, kein Mensch hätte so sprechen können. Und doch hörten wir sie, in unseren Köpfen. Ein lautes, dumpfes Geräusch war zu hören, als hätte der Sprecher gegen etwas geschlagen. Ich kann nicht mehr schlafen. Wenn ich es tue, wache ich mit Gedanken auf, die nicht meine sind. Ich sehe Orte, an denen ich nie gewesen bin. Ich höre Stimmen, die mich rufen. Aber da ist niemand. Niemand mehr. Ein tiefes, kratzendes Einatmen folgte, dann ein leises Flüstern, als hätte der Mann vergessen, dass er noch aufzeichnete. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Vielleicht sind sie wirklich fort und ich bin der Einzige, der geblieben ist. Dann endete das Lock abrupt. Das Team starrte auf das Terminal, während die Worte noch in der Luft hingen. »Sie haben etwas hereingelassen«, sagte Coyle schließlich, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Und es hat sie übernommen«, ergänzte Harris. »Aber wenn sie wirklich weg sind«, begann Takahashi, doch sie konnte den Gedanken nicht zu Ende führen. Niemand sprach. Dann flackerte Reyneses Bildschirm erneut auf. »Ich habe es«, sagte er, seine Stimme eine Mischung aus Triumph und Furcht. »Was?«, fragte Mercer. Reynes drehte sich langsam zu ihnen um. Seine Augen waren weit aufgerissen. »Das letzte Bild, bevor die Kamera ausgefallen ist.« Alle rückten näher an den Bildschirm. Das Bild war körnig, voller Störungen, aber dennoch erkennbar. Es zeigte die Brücke der Erebus, genau wie in den früheren Fragmenten. Die Crew war noch da, doch ihre Gesichter waren verzerrt, als hätten sie sich mitten in einer Bewegung aufgelöst. Und in der Mitte des Bildes ein Schatten. Keine klare Gestalt, keine erkennbare Form. Nur eine Schwärze mit mehreren Gliedmaßen. Ein Bildfehler? Dann nichts. Das Bild brach ab. Niemand sagte etwas. Doch in der absoluten Stille des Wracks hatte jeder das gleiche Gefühl. Sie waren nicht allein. »Wir haben genug gesehen«, sagte Mercer schließlich, seine Stimme ruhig, aber bestimmt. »Wir kehren zur Helios zurück.« Doch bevor jemand einen Schritt in Richtung Luftschleuse machte, meldete sich Graves zu Wort. »Captain, wir sollten noch einen Blick in den Lagerraum werfen.« Mercer sah ihn skeptisch an. »Warum? Wenn es einen Ort gibt, wo sich noch etwas Nützliches befindet, dann dort«, erklärte Graves. »Notfallrationen, Ersatzbatterien, vielleicht sogar ein Logbuch, das die letzten Stunden der Crew dokumentiert. Falls sich hier irgendetwas Ungewöhnliches abgespielt hat, könnten wir dort Antworten finden.« Mercer zögerte. Er wollte nur noch zurück zur Helios, aber Graves hatte recht. Der Lagerraum war groß und gut geschützt. Wenn sich jemand in den letzten Momenten der Katastrophe verbarrikadiert hatte, dann vielleicht dort. »In Ordnung«, sagte er schließlich. »Aber wir verschwenden keine Zeit. Wir holen, was oder wen wir finden, und dann verschwinden wir von hier.« Das Team machte sich auf den Weg. Der Lagerraum lag tief im Schiff, nahe der Frachthalle. Als sie sich näherten, wurden die Gänge enger, das Licht spärlicher. Hier war das Schiff noch stiller, als hätte es in seinen Tiefen die Schreie der Vergangenheit erstickt. Reynes überprüfte das Terminal neben der Lagertür. »Die Tür wurde versiegelt«, sagte er. »Jemand hat den Code manuell eingegeben, und zwar von innen.« Das ließ Mercer aufhorchen. »Dann war hier jemand.« »Vor langer Zeit«, murmelte Coyle. »Kannst du es öffnen?«, fragte Harris. Reynes nickte und begann, die Befehlssequenzen zu umgehen. Sekunden später zischte die Tür auf. Was sie dahinter fanden, ließ sie erstarren. Der Lagerraum war riesig, doch von den gestapelten Kisten und Vorräten war kaum noch etwas zu sehen. Die Wände waren überwuchert von einer fremdartigen, schwarzen Masse, eine Art Chitin, das sich wie ein Pilznetzwerk ausgebreitet hatte. Es war überall, an der Decke, auf dem Boden, zwischen den gestapelten Vorratskisten. Und in der Mitte? Ein gewaltiges, knochenähnliches Gebilde ragte aus dem Boden empor, wie eine groteske Struktur aus fremder Materie. Die Form war unregelmäßig, fast wie ein Kokon, doch es gab keine offensichtlichen Öffnungen. Es war einfach nur da, still, als würde es warten. Takahashi trat einen Schritt zurück. »Was zum Teufel ist das?« Graves aktivierte seinen Scanner. »Es ist organisch«, sagte er langsam. »Aber es zeigt keine Lebenszeichen, keine Bewegung, keine bekannte Zellstruktur. Ich kann nicht einmal feststellen, ob es tot oder lebendig ist.« »Sie haben hier etwas hereingelassen«, murmelte Coyle. »Vielleicht ist das der Ursprung«, sagte Harris. »Vielleicht ist das Ding der Grund, warum die Crew verschwunden ist.« Mercer trat vorsichtig näher. Die Oberfläche des Chitingebildes war rau, doch in einigen Bereichen schimmerte sie, als sei das Material noch nicht vollständig ausgehärtet. Takahashi unterdrückte einen Aufschrei.
»Mein Gott«, flüsterte Graves. »Wir müssen hier raus«, sagte Mercer mit fester Stimme. »Jetzt!«
»Aber«, begann Graves, doch Mercer unterbrach ihn. »Kein Aber. Wir haben genug gesehen.« Sie wichen langsam zurück, hielten ihre Waffen und Scanner auf das Gebilde gerichtet, als könnten sie damit verhindern, dass es sich bewegte. Doch nichts geschah. Es war still. Totenstill. Das machte es noch schlimmer.
»Luftschleuse! Sofort!« befahl Mercer.
Sie verließen den Lagerraum, ließen die Tür hinter sich zufahren. Doch während sie hastig die Gänge entlang liefen, wusste jeder von ihnen, dass das Ding nicht einfach nur ein Überbleibsel war. Etwas war noch an Bord. Das Außenteam bewegte sich hastig durch die dunklen Gänge der Erebus, den Lagerraum und das grauenhafte Gebilde hinter sich lassend. Niemand sprach ein Wort. Die Entdeckung, dass die frühere Crew möglicherweise noch hier war, wenn auch nicht mehr in menschlicher Form, hatte jedem die Kehle zugeschnürt. Mercer führte die Gruppe mit schnellen, entschlossenen Schritten an. Jeder wusste, dass er nicht wollte, dass jemand zurückblickte.
»Wie weit noch zur Luftschleuse?«,
fragte Takahashi mit angespanntem Unterton. Graves warf einen Blick auf sein Display.
»Drei Gänge weiter, dann links.«
»Je schneller wir dort ankommen, desto besser«, murmelte Coyle. Dann hielt Mercer abrupt an.
»Wo ist Harris?«
Alle drehten sich ruckartig um. Harris war weg.
»Verdammt«,
zischte Raines und aktivierte sofort den Funkkanal.
»Harris, hörst du mich?«
Stille.
»Das kann nicht sein«, sagte Takahashi mit Panik in der Stimme. »Er war direkt hinter mir. Hat ihn jemand weggehen sehen?«,
fragte Mercer scharf. Kopfschütteln. Niemand hatte es bemerkt.
Vielleicht ist er nur ein paar Schritte zurückgeblieben«, fragte Graves unsicher.
»Wir hätten es gesehen«, sagte Coyle. Mercer ballte die Fäuste.
»Wir suchen ihn. Keiner trennt sich. Wir bleiben zusammen, verstanden?«
Alle nickten. Sie begannen, sich langsam zurück in die Richtung zu bewegen, aus der sie gekommen waren. Immer wieder rief Raines nach Harris, doch es kam keine Antwort.
»Seine Anzugverbindung ist noch aktiv«, sagte Graves plötzlich. »Ich empfange sein Signal, aber...«
»Wer?«, fragte Mercer sofort. Graves justierte sein Gerät.
30 Meter. Nein, 20.«
Er hielt inne.
»Er ist in einem der Wartungsschächte.«
Stille. Dann flüsterte Takahashi.
»Warum zum Teufel sollte er in einen Lüftungsschacht gehen?«
»Das ist nicht normal«, murmelte Coyle. Mercer atmete tief durch.
»Führt uns hin!«
Graves folgte dem Signal. Sie erreichten einen schmalen Korridor mit einer offenen Wartungsluke. Ihre Helmlampen tanzten über das Metall, das im fahlen Licht kalt glänzte. Die Luke stand offen, als hätte jemand sie hastig aufgestoßen.
»Harris!«
rief Raines erneut. Dann hörten sie es. Ein leises, zittriges Atmen. Takahashi schwenkte ihre Lampe in die Öffnung des Schachts. Und dort war er. Harris hockte im Lüftungsschacht, zusammengerollt, seine Augen weit aufgerissen. Er hatte seinen Helm abgenommen. Seine Haut glänzte vom kalten Schweiß. Seine Lippen bewegten sich lautlos.
»Oh mein Gott«, hauchte Takahashi.
Mercer kniete sich hin.
»Harris?«
Keine Reaktion.
»Harris, kannst du mich hören?«
Langsam drehte der Mann den Kopf zu ihnen. Sein Blick war leer, als sähe er durch sie hindurch. Seine Lippen bewegten sich weiter, als flüsterte er etwas. Coyle trat näher und schaltete die Verstärkung ihres Helmmikrofons an.
»Sie sind nicht weg«, murmelte Harris schließlich, seine Stimme kaum mehr als ein heiseres Wispern.
»Sie haben mich gerufen.«
»Wer?«
fragte Mercer ruhig, doch sein Körper war angespannt. Harris blinzelte. Dann starrte er Mercer an. Mit einem Ausdruck, der ihm eine Gänsehaut über den Rücken jagte.
»Sie flüstern in den Wänden.«
Dann begann er zu zittern.
»Wir müssen ihn da rausholen«,
sagte Takahashi sofort.
Mercer nickte.
Harris, kannst du uns hören? Du musst mitkommen. Du brauchst Sauerstoff.
Doch Harris schüttelte den Kopf.
Es ist nicht echt, murmelte er. Das ist nicht mein Anzug. Das bin nicht ich.
Raines kletterte in den Schacht und griff nach seinem Arm.
Harris, verdammt, wir gehen jetzt.
Harris zuckte zusammen, als hätte man ihn verbrannt. Doch er ließ sich schließlich herausziehen. Sie legten ihn vorsichtig auf den Boden des Gangs. Sein Brustkorb hob und senkte sich schnell, sein Blick war glasig. Takahashi überprüfte seine Werte. Sein Sauerstofflevel ist viel zu niedrig. Mercer kniete sich neben ihn.
Harris, was ist passiert? Warum bist du in den Lüftungsschacht geklettert?
Harris öffnete den Mund. Sein Atem war zittrig. Dann flüsterte er:
Ich habe sie gesehen.
Dann brach er zusammen. Die Luftschleuse der Helios öffnete sich mit einem dumpfen Zischen, als das Außenteam das verfluchte Wrack der Erebus endlich verließ. Die Übergangsschleuse schloss sich hinter ihnen. Ein reinigender Desinfektionsnebel füllte den Raum, bevor sich die innere Tür öffnete und sie das Schiff betraten. An Bord der Helios fühlte sich alles anders an. Die Luft war wärmer, die Wände glänzender, der Boden fest unter ihren Stiefeln. Doch die dunkle Stille der Erebus haftete noch immer an ihnen wie eine unsichtbare Schicht.
»Brücke! Außenteam ist zurück an Bord!« meldete Mercer, während er seinen Helm abnahm.
»Verstanden, Captain«, kam die ruhige Stimme des Kommunikationsoffiziers zurück. »Wurde jemand verletzt?« Mercer sah zu Harris, der sich erschöpft auf eine der Bänke in der Schleuse gesetzt hatte. Seine Haut war blass, seine Augen dunkle Schatten in einem Gesicht, das sonst kräftig und gesund gewesen war.
»Harris, geht es nicht besonders gut«, sagte Mercer schließlich.
»Aber er ist stabil.«
Harris hob langsam den Kopf, seine Lippen verzogen sich zu einem müden Lächeln.
»Mir geht's gut, Captain. Ich brauche nur was zu essen und etwas Ruhe.«
Mercer musterte ihn einen Moment lang. Etwas an ihm war anders, nicht direkt beunruhigend, aber subtil fremd.
»Dann ruh dich aus«, sagte er schließlich. »Takahashi, überprüf ihn später.«
Die Ärztin nickte, doch Harris schüttelte sofort den Kopf.
»Das ist nicht nötig, ich bin in Ordnung.«
Niemand widersprach ihm. Sie waren alle zu erschöpft, um sich jetzt darum zu streiten. Die nächsten Stunden an Bord der Helios verliefen ruhig. Mercer gab seinen Bericht auf der Brücke ab, während der Rest der Crew sich ausruhte oder ihre Ausrüstung überprüfte. Harris zog sich in sein Quartier zurück, doch bald bemerkten die anderen, dass etwas nicht stimmte. Er schlief nicht. Nicht einmal für eine Minute. Takahashi hatte ihn im Auge behalten und festgestellt, dass sein Schlafpott immer unbenutzt blieb. Während die anderen sich von der Mission erholten, blieb Harris wach und er aß. Er aß in einer Weise, die unnatürlich war. Es begann mit Kleinigkeiten. Er nahm sich doppelte Portionen beim Essen, dann dreifache. Er schien unersättlich zu sein, schob sich Nahrung in den Mund, kaute hastig, als könnte er nie genug bekommen. Innerhalb von kurzer Zeit war sein Verhalten nicht mehr zu ignorieren. »Habt ihr gesehen, was Harris in sich reinpfeift?«, fragte Raines leise, als er mit Coyle und Takahashi in der Kantine saß.
»Er isst mehr als drei Leute zusammen«, sagte Coyle.
»Und er schläft nicht, gar nicht.«
»Das ist nicht normal«, murmelte Takahashi. »Ich habe ihn beobachtet. Seine Reaktionen sind normal. Er verhält sich fast wie immer. Aber sein Körper zeigt Anzeichen von Stress. Und trotzdem, er bricht nicht zusammen.«
»Du hast ihn noch nicht untersucht?«, fragte Coyle. Takahashi schüttelte den Kopf hin.
»Er weigert sich. Jedes Mal, wenn ich es anspreche, blockt er ab.«
»Das klingt nicht nach Harris«, sagte Raines. »Er ist einer der vernünftigsten hier.«
»Genau das macht mir Sorgen«, sagte Takahashi. »Er weiß, dass wir uns fragen, was los ist. Aber er tut so, als wäre alles normal.«
Coyle sah sich um, senkte die Stimme.
Was, wenn da noch irgendwas von der Erebus in ihm ist?«
Raines schnaubte.
»Unsinn. Er hat doch keine Symptome, kein Fieber oder sowas.«
»Vielleicht nicht die, die wir erwarten, sagte Takahashi leise. Stille hing für einen Moment zwischen ihnen. Dann betrat Harris die Kantine. Er wirkte normal, er lächelte, grüßte die Crew, nahm sich ein Tablett mit Essen. Doch als er sich setzte, begannen seine Hände wieder, Nahrung aufzunehmen, bevor er überhaupt mit dem ersten Bissen fertig war. Er aß schnell. Zu schnell. Und die anderen sahen schweigend zu. Die Helios glitt durch die Dunkelheit des Alls. Das riesige Wrack der Erebus wurde langsam kleiner, während das Schiff sich weiter davon entfernte. Doch an Bord war die Crew alles andere als entspannt. Captain Mercer saß in seinem Quartier. Seine Gedanken kreisten um Harris. Seit ihrer Rückkehr von der Erebus hatte sich das Crewmitglied verändert. Er sprach, er lachte, er arbeitete, aber irgendetwas an ihm war falsch. Sein unaufhörlicher Hunger, seine Unfähigkeit zu schlafen und sein unerschütterlicher Widerstand, sich untersuchen zu lassen. Er benimmt sich normal, aber es ist nicht normal, hatte Coyle vor einigen Stunden gesagt. Mercer hatte entschieden, Harris zu konfrontieren, doch bevor es dazu kommen konnte, meldete sich plötzlich die Brücke über den Funk. »Captain, wir haben ein Problem mit dem Antrieb!« Sofort war Mercer auf den Beinen. Die Maschinenräume der Helios waren erfüllt von blinkenden roten Warnanzeigen, als Mercer eintraf. Rains stand vor der Hauptsteuerung, sein Gesicht aschfahl. »Was ist passiert?« fragte Mercer scharf. »Jemand hat sich Zugang zu den Reaktorkontrollen verschafft«, sagte Rains. »Einige der Antriebssektionen wurden abgeschaltet. Und nicht nur das, jemand hat Sabotage betrieben.« Mercer spürte, wie sich eine kalte Faust um seinen Magen legte. »Wer?« »Wir haben keine Kameraaufzeichnungen aus dem Maschinenraum, aber es war kein technischer Fehler. Jemand hat absichtlich die Kühlventile manipuliert.« Coyle betrat den Raum. Außer Atem. Der Hauptreaktor wird überhitzen. Wenn wir ihn nicht sofort stabilisieren, haben wir ein massives Problem. Raines tippte hastig Befehle ins Terminal ein, doch die Anzeigen blinkten nur rot. »Es ist zu spät«, murmelte er. »Der Schaden ist zu groß.« Dann ertönte das Alarmsignal. Kritische Systemüberlastung, Notfallabschaltung eingeleitet. Das Schiff begann leicht zu beben. »Wir verlieren die Antriebssteuerung«, rief Raines. Mercer traf eine sofortige Entscheidung. »Wir haben keine Wahl. Wir müssen zurück zur Erebus.« Raines starrte ihn entsetzt an. »Du willst doch nicht ernsthaft. Hast du eine bessere Idee?« fuhr Mercer ihn an. Stille. Dann gab Raines die Kurskorrektur ein. Die Helios wankte, als sie sich wieder dem treibenden Wrack der Erebus näherte. Jeder an Bord fühlte die Verzweiflung, die sich in der Luft verdichtete. Niemand wollte zurück. Doch sie hatten keine Wahl. Mercer stand auf der Brücke, das Wrack der Erebus näherte sich auf dem Hauptbildschirm. »Haltet euch bereit für die Notlandung«, sagte er. »Wir haben nicht mehr viel Zeit«, warnte Raines. Wenn der Reaktor weiter instabil bleibt, ein schrilles Warnsignal ertönte. Alarm. Reaktorinstabilität. Evakuierung empfohlen. Coyle riss die Augen auf. Wir müssen sofort zu den Rettungskapseln. Ein Moment der Stille. Dann drehte sich Mercer langsam um. Sein Blick traf auf Harris. Der Mann stand am Rand der Brücke, seine Augen waren unnatürlich weit geöffnet. Sein Gesichtsausdruck war nicht panisch, nicht schuldbewusst, sondern leer.
»Harris«,
begann Mercer vorsichtig. »Ihr versteht es nicht«, sagte Harris. Seine Stimme klang fremd. »Es war nie unser Schiff und es ist nicht mehr euer Schiff.« Dann ertönte ein ohrenbetäubendes Dröhnen. Die Helios erbebte unter der ersten Explosion. Die Brücke wurde von plötzlicher Dunkelheit verschluckt. Nur Notlichter flackerten durch das Chaos.
»Raines, Bewegung!« schrie Mercer.
Doch es war zu spät. Die zweite Explosion folgte. Die Helios war nicht mehr zu retten. Die zweite Detonation hatte das Schiff zerrissen und die Besatzung hatte nur Sekunden, um sich in die Notfallkapseln zu retten.
Das Wrack der Erebus kam näher, während die Kapseln in ihre Richtung trudelten. Mercer, Coilesse, Rains, Takahashi und Graves saßen zusammen in einer der Notfallkapseln. Niemand sprach. Jeder wusste, was es bedeutete. Sie waren zurück. Sie hatten alles verloren. Und jetzt waren sie auf der Erebus gestrandet.
Die Notfallkapsel setzte hart auf dem Deck der Erebus auf. Ein dumpfes Echo hallte durch das Wrack, als die Außenhülle gegen die alten Metallplatten schlug. Der Aufprall hatte die Crew durchgeschüttelt, aber sie waren am Leben. Mercer öffnete das Verriegelungssystem der Kapsel und trat als erster hinaus. Die Luft in seinem Helm war kühl, sein Herzschlag hämmerte. Sie waren zurück. Zurück auf diesem verfluchten Schiff. Verdammt, murmelte Rains hinter ihm, als er nach draußen kletterte. Das war nicht der Plan. Wir hatten keine Wahl, sagte Mercer. Er warf einen Blick auf Harris, der still in der Kapsel sitzen geblieben war. Seine Hände zitterten leicht und sein Blick war auf den Boden gerichtet. Harris? Fragte Coyle vorsichtig. Harris reagierte nicht sofort. Dann hob er langsam den Kopf. Sein Gesicht war blass, seine Lippen trocken. Ihr versteht es nicht, murmelte er. Was genau verstehen wir nicht? Fragte Mercer scharf. Harris schüttelte den Kopf, als ob er in Gedanken versunken wäre. Es ist nicht vorbei. Es war nie vorbei. Warum hast du den Antrieb sabotiert? Fuhr Coyle ihn an. Warum hast du unser Schiff zerstört? Harris rieb sich fahrig über das Gesicht, als ob er eine Antwort suchte, die keinen Sinn ergab. Ich weiß es nicht, stieß er schließlich hervor. Es ist einfach passiert. Sie haben mir gesagt, dass es getan werden muss. Wer? Fragte Graves. Harris atmete schwer. Dann murmelte er, die Stimmen. Mercer trat näher. Welche Stimmen, Harris? Was hast du gehört? Sie flüstern, sagte Harris. Seine Hände ballten sich zu Fäusten. In den Wänden, in den Schatten. Sie sagen mir, was ich tun muss. Aber es sind nicht meine Gedanken. Takahashi trat vorsichtig neben Mercer. Harris, du musst dich untersuchen lassen. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Nein! Harris' Kopf schnellte hoch, seine Augen weiteten sich panisch. Harris, du hast unser Schiff zerstört, sagte Mercer mit fester Stimme. Wir haben keine Wahl. Du wirst unter Kontrolle gehalten, bis wir wissen, was mit dir passiert ist. Ich habe das Richtige getan, schrie Harris plötzlich. Dann sprang er auf. Rainis und Graves versuchten, ihn sofort zu packen, doch Harris wich mit einer unnatürlichen Geschwindigkeit aus. Er taumelte rückwärts, riss die Arme vor die Brust, als würde er etwas in sich bekämpfen. Dann begann er zu keuchen. Ein merkwürdiges Geräusch drang aus seiner Kehle. Ein feuchtes, gluckerndes Röcheln. »Harris?« fragte Takahashi zögernd. Dann kam der Schaum. Dicker, weißer Schaum trat aus Harris' Mundwinkeln. Er würgte, sein ganzer Körper verkrampfte sich, als würde er von unsichtbaren Fäden gezogen. Seine Hände zuckten, seine Fingernägel kratzten über den Boden. »Er krampft!« rief Takahashi. Sie machte einen Schritt nach vorne, doch in diesem Moment schnellte Harris plötzlich hoch. Sein Gesicht war verzerrt, sein Mund weit offen. Dann griff er an. Seine Hände packten Takahashi mit einer Kraft, die nicht menschlich war. Sie keuchte und stolperte zurück, während Rains und Graves gleichzeitig auf ihn losgingen. Harris stieß ein tiefes, gurgelndes Geräusch aus. Seine Augen waren jetzt leer, nur noch schwarze Löcher, die durch sie hindurchzusehen schienen. »Harris, stopp!« rief Mercer. Doch Harris hörte nicht mehr. Graves rammte ihm die Schulter in die Brust, doch Harris reagierte nicht, als wäre sein Schmerzempfinden ausgeschaltet. Stattdessen drehte er sich mit einer ruckartigen Bewegung um, als hätte sein Körper die Kontrolle verloren. Dann war da das Messer. Coyle hatte es gezogen, bevor sie überhaupt darüber nachdenken konnte. Harris stürzte sich gerade auf Graves, seine Finger gekrümmt wie Klauen, doch im nächsten Moment traf die Klinge sein Bauch. Stille. Harris Körper zuckte, als Coyle das Messer da aus seiner Haut zog. Er taumelte rückwärts, keuchte. Sein Blick flackerte für einen Moment zurück in die Realität.
Es war nicht meine Schuld, hauchte er. Dann sackte er zusammen.
Sein Körper lag reglos auf dem kalten Boden der Erebus. Coyle keuchte schwer. Ihre Hände zitterten noch immer um das blutige Messer. Niemand sprach. Nur das leise Tropfen von Blut auf das Metall durchbrach die Stille. Harris war tot. Doch jeder wusste, dass es nicht einfach nur Harris gewesen war. Etwas hatte ihn verändert. Die improvisierte medizinische Abteilung der Erebus lag im hinteren Teil des Schiffes. Der Raum war seit Jahren verlassen, doch die meisten Geräte funktionierten noch mit Notstrom. Während das flackernde Licht der Deckenlampe Schatten über die Wände warf, stand das Team um die kalte Metallliege, auf der der leblose Körper von Harris lag. Sein Gesicht war bleich, seine Haut spannte sich unnatürlich über seine Wangenknochen. Seine Augen waren noch immer weit geöffnet, als hätte er in seinen letzten Momenten etwas gesehen, das nicht für Menschen bestimmt war. Takahashi zog sich sterile Handschuhe an und schob ein altes Scannergerät über Harris' Kopf. Die Anzeige summte, während das System die Gehirnaktivität überprüfte.
»Das ist seltsam«, murmelte sie.
»Was?«, fragte Mercer. Takahashi drehte den Bildschirm so, dass die anderen ihn sehen konnten. Das Bild zeigte eine verzerrte, unregelmäßige Masse, die nicht in ein menschliches Gehirn gehörte. Anstelle einer normalen Struktur waren in Harris' Schädel kleine, fadenförmige Verästelungen zu erkennen, die sich wie ein Netzwerk ausbreiteten.
»Es sieht aus, als wäre etwas in seinem Gehirn gewachsen«, sagte sie leise.
Graves trat näher. »Ist das eine Art Parasit?« Takahashi schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, aber wir müssen es untersuchen.« Sie nahm ein Skalpell und setzte vorsichtig an Harris' Schädel an. Der erste Schnitt erfolgte präzise. Sie öffnete langsam die Haut und legte den Knochen frei. Dann nahm sie eine kleine Säge zur Hand und begann, die Schädeldecke zu entfernen. Kaum hatte sie das erste Stück Knochen gelöst, passierte es. Ein leises, schmatzendes Geräusch erfüllte den Raum. Dann platzte der Schädel auf. Ein Schwarm ekliger, dickleibiger Kreaturen schoss aus der Öffnung hervor. Sie waren bestückt mit glänzenden, schwarzen Panzern, die feucht und schmierig wirkten. Ihre Beine waren dünn, lang und mit Borsten übersät, die sich unnatürlich bewegten, als ob sie ihre Umgebung tastend wahrnahmen. Jedes dieser Wesen hatte mehrere schwarze, kugelige Augen, die sich unregelmäßig über ihren Körper verteilten. Doch das Schlimmste war ihr Mund, oder vielmehr das, was anstelle eines Mundes existierte, eine Masse aus zuckenden, fleischigen Tentakeln, die sich öffneten und schlossen, als suchten sie nach Nahrung. Sofort stoben sie auseinander, krochen mit erschreckender Geschwindigkeit über den Untersuchungstisch, an den Wänden entlang, über den Boden.
»Fangt sie ein!« rief Mercer.
Rains griff nach einer Aufbewahrungskapsel und schlug auf eines der Tiere ein, das sich gerade über die Konsole bewegte. Mit einem ekelhaften Knacken wurde das Wesen zwischen den Glaswänden der Kapsel eingesperrt. Es wand sich, seine Beine zuckten in der Luft, während die kleinen, schleimigen Tentakel um sich tasteten.
»Drei erwischt«, keuchte Graves. »Aber zwei sind noch irgendwo hier drin.«
Sie sahen sich hastig um. Einer der Käfer hatte sich an der Wand festgekrallt, sein Panzer glänzte im Licht. Sein Kopf drehte sich ruckartig hin und her, als ob er nach einer Fluchtmöglichkeit suchte.
»Ich hab ihn«, murmelte Coyle und holte einen Schockstab hervor.
Sie drückte ab, ein kurzer elektrischer Impuls durchzuckte den Käfer, mit einem schrillen, klickenden Laut fiel er auf den Tisch. Der letzte war verschwunden.
»Wo ist der fünfte?«, fragte Takahashi.
Alle schauten sich um. Dann hörten sie ein leises Kratzen. Es kam von Harris' Brust.
»Oh, verdammt,
Takahashi hob vorsichtig das Skalpell und schnitt die Kleidung auf. Unter seiner Haut bewegte sich etwas.
»Da ist noch einer drin«,
sagte sie mit erstickter Stimme. Mit einem raschen Schnitt öffnete sie das Gewebe. Ein letzter Käfer kroch hervor. Sein schleimiger Panzer glänzte, als er sich aus dem Fleisch befreite. Mercer warf einen Behälter über das Biest, drückte den Deckel zu. Stille. Alle atmeten schwer.
»Was zur Hölle sind diese Dinger?«,
fragte Raines mit brüchiger Stimme. Takahashi starrte auf den offenen Schädel von Harris, der jetzt nur noch wie eine zerfressene Hülle wirkte.
»Sie waren in ihm«, sagte sie, »und sie haben ihn von innen gesteuert.«
Mercer sah auf die gefangenen Kreaturen. Sie bewegten sich synchron. Kein einzelnes Tier schien unabhängig zu handeln. Sie pulsierten, als ob sie in Gedanken miteinander kommunizierten.
»Sie arbeiten als Schwarm«, sagte Graves.
Mercer trat einen Schritt zurück. Dann ist die Frage. Er sah auf den toten Körper von Harris. Wie viele von ihnen gibt es noch?
Ein dumpfes Summen erfüllte die Brücke der Erebus, während Raines über den rekonstruierten Daten saß. Die alten Systeme des Schiffs waren schwer beschädigt, aber er hatte es geschafft, einen Teil der Überwachungsbilder wiederherzustellen. Die Crew hatte Harris' Leiche in einer der Kammern eingeschlossen, nachdem sie die Käfer eingefangen hatten. Doch die Erkenntnis, dass er von innen gesteuert wurde, lastete schwer auf ihnen.
»Wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben«, sagte Mercer.
»Und wie wir es töten können«, fügte Coyle hinzu.
»Ich arbeite dran«, murmelte Raines. Seine Augen waren müde. Dunkle Schatten zeichneten sich unter ihnen ab. Dann blinkte das Terminal vor ihm auf.
»Ich hab was!«
Alle scharten sich um den Bildschirm, während die alten Überwachungsaufnahmen zum Leben erwachten. Die Bilder waren verrauscht, aber klar genug, um die früheren Besatzungsmitglieder zu erkennen. Es waren 15 Männer und Frauen, alle in standardisierten Raumanzügen. Die Zeitstempel zeigten, dass die Aufnahmen aus den letzten Tagen vor dem Verschwinden der Crew stammten.
»Da sind sie«, murmelte Takahashi.
Auf dem Bildschirm sahen sie, wie die damalige Crew etwas in die Hauptforschungslabore brachte. Ein großes, unregelmäßig geformtes Gesteinsfragment, etwa einen Meter lang. Die Oberfläche war dunkelgrau, von feinen Adern durchzogen, die in manchen Winkeln fast metallisch schimmerten.
»Ein Meteorit«, sagte Graves. Die Aufnahme wechselte. Die Wissenschaftsoffiziere der Erebus hatten das Fragment auf eine Untersuchungseinheit gelegt. Sie begannen, Proben zu entnehmen, führten Scans durch. Dann ein Zeitraffersprung. Auf den nächsten Bildern war die Crew aufgeregt, fast euphorisch. Sie schrieben Notizen, deuteten auf ihre Scanner.
»Sie hatten keine Ahnung«, flüsterte Takahashi. Dann kam die nächste Sequenz. Die Kamera zeigte die Forschungsstation aus einer leicht erhöhten Perspektive. Ein Wissenschaftler beugte sich über den Meteoriten, hielt ein Laserwerkzeug in der Hand. Er machte einen präzisen Schnitt an der Oberfläche des Gesteins. Ein feines Rissmuster breitete sich aus. Dann etwas platzte aus dem Inneren des Meteoriten hervor. Eine dunkle, glänzende Masse, bestehend aus zahllosen kleinen, sich windenden Kreaturen. Die erste Welle der Käfer schnellte heraus und bedeckte innerhalb von Sekunden das Gesicht des Wissenschaftlers.
»Oh Gott!«
Raines Stimme war kaum hörbar. Die Aufnahme wurde hektischer. Menschen rannten, versuchten die Insekten von sich zu schlagen, doch die Käfer arbeiteten synchron. Sie krochen unter Helme, zwischen Stoffschichten, unter die Haut. Die Wissenschaftler begannen zu schreien. Sie krümmten sich, dann hielten sie abrupt inne. Auf den nächsten Bildern standen Teile der Crew der Erebus reglos da. Nicht tot, aber auch nicht mehr lebendig. Ihre Körper waren angespannt, ihre Köpfe unnatürlich zur Seite geneigt, als lauschten sie einer Stimme, die niemand hören konnte. Dann, fast gleichzeitig, drehten sie sich in eine Richtung und gingen los. Ihre Augen waren nicht mehr menschlich. Schwarz, leer. Die Aufnahme brach ab. Totenstille in der Brücke. Takahashi schluckte. Das war der Moment, in dem sie nicht mehr sie selbst waren.
Sie haben nie das Schiff verlassen, sagte Coyle leise.
Mercer rieb sich nachdenklich das Kinn.
Diese Dinger waren also in dem Meteoriten eingeschlossen, vielleicht seit Jahrtausenden. Sie haben nur auf einen Wirt gewartet.
Und jetzt sind wir ihre neuen Wirte, fügte Graves hinzu.
Alle wussten, dass er recht hatte. Es war kein Unfall gewesen. Die Erebus war nicht nur ein Geisterschiff. Es war eine Falle.
Mercer atmete tief durch.
Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Und zwar schnell.
Aber wir müssen vorher diese Viecher erledigen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich weiter ausbreiten.
Coyle nickte.
Unser größtes Problem ist immer noch diese verdammte Chitinbarriere. Ich bin mir sicher, dorthin haben sie sich zurückgezogen.
Graves lehnte sich gegen das Terminal und dachte nach.
Normale Waffen oder Werkzeuge helfen nicht, das haben wir schon gesehen. Aber wir brauchen Hitze, viel Hitze.
Rains rieb sich über das Gesicht, dann hob er den Kopf.
Wir haben doch noch die Außenlaser.
Alle sahen ihn an.
Was meinst du? Fragte Mercer.
Die Erebus war mit einem externen Gesteinslaser ausgestattet. Ein Hochenergie-Schneidlaser für die Rohstoffextraktion bei Asteroiden. Falls der noch funktioniert, könnten wir ihn abmontieren und ins Innere des Schiffs bringen.
Coyle schüttelte den Kopf.
Das Ding ist für den Weltraum ausgelegt. Es wurde nicht für den Einsatz in der Atmosphäre eines Schiffs gebaut.
Wir können ihn etwas abschwächen, erwiderte Rains.
Der Laser braucht nur weniger Energie. Wir können ihn über die Notstromleitungen der Erebus betreiben.
Mercer überlegte kurz.
Gibt es eine Möglichkeit, das Ding direkt in den Chitin-Kokon zu richten?
Wenn wir es abmontieren und durch die Wartungsschächte bringen, ja, sagte Rains.
Es wird dauern, aber es ist machbar.
Wie stark ist die Waffe? Fragte Graves.
Rains grinste schief.
Ein Schuss kann Felsgestein mit 5 Meter Dicke durchtrennen. Ich denke, damit können wir den Chitinpanzer aufbrechen.
Coyle seufzte.
Das ist ein Himmelfahrtskommando.
Hast du eine bessere Idee? Fragte Mercer scharf.
Coyle presste die Lippen zusammen, aber sie sagte nichts mehr.
Dann ist es beschlossen, sagte Mercer. Wir holen den Außenlaser.
Das Außenteam zog sich in ihre Anzüge zurück.
Sie mussten die Schleuse zur Außenhülle öffnen und sich zu den Maschinenplattformen der Erebus begeben.
Dort befanden sich die Extraktions- und Bergbauwerkzeuge des Schiffs, darunter auch der Hochenergielaser.
Die Luke öffnete sich mit einem Zischen.
Ein eisiges Vakuum schlug ihnen entgegen, als sie auf die Außenhülle traten.
Vor ihnen erstreckte sich das endlose All, nur unterbrochen von den fernen Lichtpunkten der Sterne.
Das Wrack der Helios schwebte als zerstörtes Trümmerfeld nicht weit entfernt.
»Dort drüben«, sagte Rains und deutete auf eine Reihe alter Anlagen.
»Das ist die Schneidplattform.«
Langsam arbeiteten sie sich entlang der Hülle vor. Ihre magnetischen Stiefel klickten bei jedem Schritt auf das kalte Metall.
Als sie den Laser erreichten, begann Rains sofort mit der Demontage.
»Verdammt, das Ding ist festgerostet«, murmelte er, während er eine Befestigung lockerte.
»Beeil dich«, sagte Mercer.
»Ich will nicht länger als nötig hier draußen bleiben.«
Graves sah sich um.
»Fühlt sich an, als würde uns das Schiff beobachten.«
Coyle funkte.
»Wenn du anfängst, mit Geisterschiffen zu sprechen, haben wir ein Problem.«
»Ich meine es ernst«, sagte Graves. »Was, wenn die Käfer uns spüren?«
Niemand antwortete. Endlich löste sich die letzte Befestigung und mit einem dumpfen Ruck trennte sich der Laser von seiner Halterung.
»Gotcha«, sagte Rains. »Jetzt müssen wir ihn nur noch ins Schiff bringen.«
»Dann lasst uns das erledigen«, sagte Mercer.
Mit dem schweren Gerät im Schlepptau kehrte das Team zurück in die Erebus.
Jetzt hatten sie eine Waffe. Und bald würden sie herausfinden, ob sie stark genug war, um sich aus dieser Hölle zu befreien.
Der Chitinpanzer hatte sich wie eine zweite Haut über den Gang gelegt. Eine unnatürliche Erweiterung des Wracks der Erebus. Das Team stand mit dem Außenlaser vor dem massiven Hindernis.
»Bereit?«, fragte Mercer knapp. Rains aktivierte das Gerät. Ein tiefes Summen erfüllte den Raum, als der Hochenergie-Schneidlaser sich auflud. Ein greller Lichtstrahl durchschnitt das Dunkel, traf die glatte, glänzende Oberfläche des Kokons und begann, sich langsam hindurchzuschmelzen. Der Geruch von verbranntem Fleisch und organischem Material breitete sich aus, selbst durch die geschlossenen Anzüge hinweg.
»Es funktioniert«, murmelte Graves.
»Aber langsam«, fügte Coyle hinzu. Sekunden verstrichen, dann Minuten. Plötzlich begann das Chitin unter der Hitze zu reißen. Zuerst nur kleine Sprünge, dann ein tiefes Knacken, als ob der Organismus selbst den Angriff erkannte. Ein lauter Riss zog sich durch das Material. Dann brach die Wand auf. Dahinter lag ein höhlenartiger Raum, in dem sich das Chitin wie wucherndes Gewebe über Wände, Boden und Decke zog. Die Atmosphäre war dunstig, feucht. Ein unnatürliches, schleimiges Glühen zog sich in Adern durch das Fleisch der Umgebung. Und in der Mitte lag sie. Die Königin. Ein massiver, grotesker Körper, der mit dem gesamten Schiff verbunden zu sein schien. Ihre Haut war dick, von schwarzen, schimmernden Panzerplatten überzogen, aber zwischen ihnen quoll eine weiche, pulsierende Masse hervor. Ihr Unterleib war aufgebläht, angeschwollen von hunderten Eiern, die sich in durchscheinenden Säcken unter ihrer Haut bewegten. Ihr Kopf war langgezogen, ihr Gesicht ein albtraumhaftes Zusammenspiel aus Insektenmerkmalen und etwas, das fast an menschliche Züge erinnerte. Riesige, schwarz glänzende Augen spiegelten das Licht der Helmlampen wider, während ihre mandibelartigen Kiefer zuckten, als sie das Team bemerkte. Aber das Schlimmste war, was unter ihr lag. Die alte Crew der Erebus. Nicht alle waren tot. Einige hingen noch an pulsierenden Schläuchen, die direkt in ihren Körper führten. Ihre Haut war fahl, ausgemergelt, ihre Münder offen in stummen Schreien. Die Schläuche zogen sich aus ihren Nacken, direkt in den aufgeblähten Bauch der Königin. Sie wurde von ihnen genährt.
Mein Gott! Takahashi schlug eine Hand vor den Helm, als könne sie das Grauen ausblenden. Graves trat instinktiv zurück.
Das kann nicht real sein.
Es ist real, sagte Mercer mit eisiger Stimme. Dann bewegte sich die Königin. Ein feuchtes, schmatzendes Geräusch drang durch die Kammer, als sie sich langsam aufrichtete.
Die Schläuche zogen sich zurück, einige der verbleibenden Körper fielen leblos zu Boden, während andere sich noch krümmten, als wäre ein Restbewusstsein in ihnen gefangen. Die Königin stieß ein tiefes, klickendes Geräusch aus.
»Wir müssen sie verbrennen«, sagte Coyle sofort.
Rhaenys hob bereits den Laser.
»Ich bereite...«
Dann platzte der Sack. Einer der gewaltigen, durchscheinenden Brutbeutel am Körper der Königin riss auf und eine klebrige, gelblich-grüne Flüssigkeit ergoss sich auf den Boden. Und mit ihr Dutzende neue Käfer. Die frisch geschlüpften Kreaturen zuckten, bevor sie sich mit erschreckender Geschwindigkeit bewegten. Sie waren größer als die, die aus Harris' Kopf gekommen waren, und sie waren hungrig.
»Lauft!« brüllte Mercer.
Rains feuerte den Laser ab, aber die Käfer wichen blitzschnell aus. Einige von ihnen kletterten bereits an den Wänden entlang, ihre mandibelartigen Kiefer zuckten, als sie auf das Team zustürmten. Takahashi schrie, als sich einer der Käfer auf ihren Helm stürzte und mit rasender Kraft versuchte, sich durch das Glas zu beißen.
»Runter mit dem Ding!« brüllte Graves und riss das Biest von ihr.
Coyle zog ihre Waffe und feuerte. Eine der Kreaturen wurde getroffen, ihr Körper platzte in einer klebrigen schwarzen Masse auseinander. Aber der Rest des Schwarms kümmerte sich nicht darum. Sie wollten nur mehr. Mehr Wirte. Mehr Nahrung.
»Zurück in den Gang! Sofort!« rief Mercer.
Das Team hastete zur Öffnung zurück, während hinter ihnen das gewaltige, widerliche Geräusch weiterer platzender Eier zu hören war.
Die Königin ließ ein kehliges, tiefes Klicken ertönen. Es klang wie ein Befehl und der Schwarm gehorchte. Schwere Schritte hallten durch die leeren Korridore der Erebus. Mercer rannte, stolperte, atmete heftig. Sein Anzug war zerrissen, sein Helm fehlte, seine Hände waren blutverschmiert. Der Schweiß rann ihm über die Stirn, aber er hatte keine Zeit, stehen zu bleiben.
»Ich muss es schaffen! Ich muss es schaffen!«
Hinter ihm lag das Nest, die Königin, der Schwarm. Die Schreie seiner Kameraden hallten noch immer in seinem Kopf, selbst jetzt, da er wusste, dass sie längst verklungen waren. Er konnte nicht anhalten, nicht nachdenken, nur weiter. Endlich erreichte er die Kommandozentrale. Die Brücke war still, fast unberührt. Die Monitore flackerten schwach, als würden sie längst nicht mehr erwarten, dass jemand sie bediente. Der Funkterminal summte leise, bereit für eine Übertragung. Seine Finger zitterten, als er die Konsole erreichte. Er musste es durchgeben. Er musste die Wahrheit senden. Er beugte sich über das Terminal, doch dann ein leises Knistern. Ein kaum hörbares Geräusch, direkt hinter seinem linken Ohr. Sein Körper versteifte sich. Die Reflexion auf dem schwarzen Bildschirm zeigte es. Nur für den Bruchteil einer Sekunde. Etwas verschwand in seinem Ohr. Ein winziger, glänzender Käfer, kaum größer als ein Fingernagel. Seine Augen weiteten sich. Er riss den Mund auf, als wolle er schreien, als würde er endlich verstehen, doch kein Laut kam heraus. Seine Hände hingen schlaff an den Seiten herunter. Sein Kopf zuckte leicht. Dann richtete er sich langsam auf. Seine Atmung beruhigte sich. Sein Blick war leer, aber seine Bewegungen wurden flüssig, präzise. Er setzte sich an das Terminal, gab die Übertragungsfrequenz ein und beugte sich über das Mikrofon. Ein leises, statisches Rauschen füllte den Raum. Dann, mit klarer Stimme, sprach er:
»Hilfe! Helft uns!«
Die Worte hallten durch das tote Schiff. Draußen, in der endlosen Dunkelheit des Alls, driftete die Erebus lautlos weiter. Das Signal breitete sich aus, wurde stärker, suchte nach einem Empfänger. Und irgendwo, nicht weit entfernt, fing ein anderes Schiff die Übertragung auf. An Bord der Vanguard, einem kleinen Patrouillenschiff, blickte der Kommunikationsoffizier auf sein Display.
»Captain«, sagte er, »wir empfangen ein Notrufsignal.«
Der Captain trat näher.
»Von wo?« »Ein treibendes Wrack«, sagte der Offizier. »Name Erebus. Vermisst seit 12 Jahren.«
Der Captain runzelte die Stirn. »Lebenszeichen?« Der Offizier schüttelte den Kopf.
»Negativ, aber das Signal ist eindeutig. Können wir es visuell erfassen?«
Ein Knopfdruck, ein flackerndes Bild auf dem Monitor. Das alte Schiff trieb leise durch die Leere, seine Lichter schwach, seine Hülle von der Zeit gezeichnet.
»Das sieht nicht gut aus«, murmelte der Käpt'n.
Dann richtete er sich auf.
»Bereitet das Außenteam vor«, sagte er. »Wir sehen uns das an.«
Das Patrouillenschiff änderte seinen Kurs. Langsam, vorsichtig näherte sich die Vanguard dem Wrack. Die Erebus wartete. Und tief in ihren dunklen Korridoren wartete der Schwarm ebenfalls.